Ich freue mich, Sie zu sehen. Bei vielen von Ihnen sieht man, dass Sie einen schönen Urlaub hatten. Und einige haben es noch vor sich. Aber es ist immer so, wenn man solche Urlaubszeiten hat, dass man eine ganze Portion von Problemen und Nöten auch wieder mit heimbringt. Und darum danke ich so, dass Sie das so oben so schön gespielt haben. Das war mein Wunsch. Die Gnade Gottes soll uns ganz neu groß werden. Heute, die Ihnen gilt, die Sie einhüllt und die Ihnen Frieden schenkt. Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wir wollen miteinander dieses Lied singen, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. 608, alle vier Verse. 608. Und jetzt wollen wir miteinander den Psalm 36 beten, der von der Güte und Gnade Gottes handelt. Wir sprechen ihn miteinander. Psalm 36. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes. Und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir, Herr, die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. wollen beten. Lieber Herr, deine Güte haben wir so überwältigend erfahren. In oft bedrängender Not, aber am allergrößten ist, dass wir jetzt abladen dürfen mit all dem, was unser Leben so belastet, mit aller Schuld, mit all den dunklen Bindungen, in denen wir oft stecken und die uns von dir trennen. Und da bitten wir dich, dass du uns ganz persönlich und direkt heute deine Gnade ganz neu schenkst, dass wir das erleben, erfahren. Wir sind von dir angenommen, geliebt, getragen, sodass wir auch alles das, was uns jetzt bedrängt, was uns Not macht, was uns belastet, einfach bei dir ablegen dürfen, weil du unsere Sorgen kennst und trägst. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Ich wollte an dieser Stelle ein Lebenszeugnis stellen, das bei einer unserer Begegnungen in diesen Sommertagen ganz wichtig war. Wir waren mit einer Reisegruppe im Rijksmuseum in Amsterdam und standen vor diesem großen, gewaltigen Gemälde von Rembrandt. Waren tief beeindruckt. Und dann kam uns das alles wieder ins Bewusstsein, dieses Leben Rembrandts. Ein Leben der überschäumenden Lebensfreude. Sie kennen dieses berühmte Bild, wie er seine geliebte Frau Saskia als junger Mann auf dem Schoß sitzen hat, in der Hand ein Weinglas, die Feder am Hut und ausgelassen lachend den Degen an der Seite. Ja, Rembrandt liebte das schöne Leben dort in Amsterdam. Er freute sich am Gold, an schönen Kleidern, an Perlen und Purpur. Und sammelte prachtvolle Schätze zusammen mit seiner Frau Saskia. Kostbare Teppiche aus Indien, aus China, Bilder aus Italien und Griechenland. Er stand auf der Höhe des Erfolgs, aber diese Tage dauerten nicht sehr lange. Seine Frau Saskia, jung verheiratet, gebar ihm 3 Kinder, alle 3 Kinder starben. Und nachdem das 4. Kind Titus geboren war, wurde Saskia krank. Die Ärzte waren ratlos, sie standen um das Bett der Kranken und konnten nicht helfen. Und sie starb 1642 am Vorabend des 36. Geburtstages von Rembrandt. Gerade 30 Jahre alt. Rembrandt blieb allein. Nur der 9 Monate alte Sohn Titus war bei ihm. Und dann im gleichen Jahr kam die berufliche Katastrophe. Gerade dieses grandiose Bild der Nachtwache wurde ihm zum Verhängnis. Die Schützengilde um Kapitän Cook hat es erbeten, er sollte auch das malen, und er hatte die tolle Idee, das nicht so aufzustellen, wie man das sonst macht, wie eine Feuerwehr in Reihe und Glied, sondern das alles toll zu gruppieren. Aber wie Sie es auch kennen bei den Fotos, da einer sagt, das bin ich, nein, so sehe ich doch nicht aus. Die Leute fühlten sich nicht richtig porträtiert, die Gildenleute, und sagten, so sehe ich doch nicht aus, und sie wollten nichts bezahlen für dieses Bild. Das war die Katastrophe. Rembrandt war nicht nur verwundet, ihm fehlte die Saskia.
Niemand verstand ihn. Die Menschen hatten ihn tief verletzt. Und er malte. Nur noch aus der Bibel, das berühmte Gemälde, drei Kreuze, das 100-Gulden-Blatt, wo die Leute kommen aus dem Dunkel, mit dem Schubkarren die Kranken führen. Und dann hat er immer wieder dieses Bild vom verlorenen Sohn gemalt. Schon mit 30 Jahren hat er das erste Mal gemalt, aber jetzt war das sein Leben. Manche von Ihnen haben ja in Petersburg auch dieses letzte Bild vom verlorenen Sohn gesehen, wie die zarten Hände des Vaters den knienden Sohn fassen, das lichte Haupt, der in Lumpen da ist. Das war Rembrandts ganzer Trost. Heimkehren in die Liebe des Vaters. Das letzte Bild, das er nicht mehr vollenden konnte, war Simeon: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das ist Gnade Gottes, erlebt als Geborgenheit, als höchste Lebenserfüllung. Und darum wollen wir jetzt das Lied singen, das er so wunderbar ausdrückt, von Philipp Friedrich Hiller. Mir ist Erbarmung widerfahren. 355, alle 5 Verse. Ein wunderbares Lied mit all den Versen noch einmal zum Nachsingen, Nachdenken und Meditieren. 355.
Mir ist
habe für diesen Sonntag ein Jesuswort ausgesucht, das in Lukas 15 steht, und Sie kennen die Geschichte sehr gut, die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Und Jesus sprach, in den Bibeln, wo es liegt, Seite 94 im Neuen Testament, ab Vers 11, und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich. Im Altluther hieß es schön, da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Taglöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde dieser Bruder zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mut sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Vor einem Monat ist auf dem Mars die Sonde gelandet. Die hat ja einen Namen, Curiosity. Das heißt Neugier. Was für eine Neugier. Gestochen scharfe Bilder brachte sie mit und die große Erwartung der Wissenschaftler, ob es Leben auf dem Mars gibt. Jetzt habe ich den Eindruck, die meisten von Ihnen interessieren sich mehr, ob es ein schönes und gutes Leben auf der Erde gibt. Denn das ist ja die Not, dass wir oft sagen, es ist nicht das, was ich mir wünsche und erträume. Das richtige, das erfüllte Leben.
Und auch bin ich so froh, dass uns Jesus diese Geschichte erzählt, ganz praktisch. Versteht jedes Kind. Und Jesus sagt, und das gilt auch von diesem Abschnitt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das wünsche ich Ihnen. Dass Sie diesen Schritt gefunden und gegangen sind. Zunächst, über was ich reden will. Ich will darüber reden, dass man sich am lebendigen Gott maßlos ärgern kann. Nicht nur der ältere Bruder, der sagt, das stimmt ja alles nimmer. Da werden ja die ganzen Moralmaßstäbe auf den Kopf gestellt. Wenn man seine Fantasie so ein bisschen spielen lässt, dann muss man ja sagen, was werden denn die Knechte und Mägde auf diesem Hof sich gedacht haben? Jeden Tag stand der Chef oben auf dem Flachdach, auf dem Söller und blickt hinaus in die Ferne. Und dann sagen sie, der kommt nicht drüber hinweg, dass sein Sohn nichts mehr von ihm wissen will. Aber der ist ja gar nicht wert, dass man sich um ihn kümmert. Vielleicht haben sie es auch ganz prosikos gesagt, der hat einen Spleen, der hat einen Tick. Der ist doch gar nicht mehr wert, dass man sich um ihn kümmert. Und oft kam er vielleicht erst abends in der Dämmerung wieder herunter von diesem Dach, wieder nichts. Wieder keine Spur am Horizont. Genau das wollte Jesus uns erzählen. So ist der lebendige Gott. In allen Philosophien über Gott, das höchste Wesen und was Gott ist in seiner Gerechtigkeit, keiner kann sich das ausmalen, erst recht nicht von uns Menschen. Dass Gott so ist, dass er das Verlorene, das ihn mit Füßen getreten hat, das schuldig gewordene liebt, so ungeheuer liebt, dass Gott die Armen, die Zerbrochenen, die Zerschlagenen nicht auf... Nur im Evangelium steht es, das hat uns Jesus geoffenbart, enthüllt. Und das war auch das, was dieser ältere Bruder nie kapiert hat. Und das ist ja für uns geschrieben. Das ist für uns geschrieben, denn wir sind ja auch immer daheim geblieben beim Vater, nie ausgebrochen. Wir haben immer richtig gelebt nach den Ordnungen Gottes. Hoffentlich können wir das von uns auch sagen, ich habe dein Gebot nie übertreten. Aber er hat nie den Vater in seiner Liebe entdeckt und darum ist er verloren und arm. Er war noch zu Hause, treu und rechtschaffen hat er gedient, aber hat nie die Liebe des Vaters entdeckt. War ein kleiner Unterschied. Der jüngere Bruder, der hat ohne jede Bindung irgendwo in der Ferne gelebt, sein Leben durchgebracht. Aber das, was uns Jesus erzählt, beide haben den Vater nie entdeckt. Bis zu jener Stunde. Wir sind verlorene Leute, auch wenn wir nicht im Schmutz der Sünde untergehen. Wir sind für Gott verloren und das ist die Hölle in dieser Welt, wenn man die Liebe Gottes nicht mehr kennt und nicht mehr fühlt. Es ist ganz wunderbar, wie das in der Bibel eine so wichtige Rolle spielt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieb haben, von ganzem Herzen. Ich kann ihn doch nicht lieb haben. Für viele ist das so ein kalter Gottesbegriff, so ein theologisches Dogma. Sie haben nie entdeckt, der mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst hat, der mich gerettet hat, der mich zu sich gezogen hat, der mich in den Abgründen des Lebens hält und mich sucht. Und wenn Sie es bloß mit den Worten des alten Kinderlieses sagen, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Ach, das ist wunderbar, dass uns Jesus das zeigt. Gott ist ganz anders, als alle denken. Gott ist ganz anders, als man so darüber spricht. Er brennt von Liebe nach dir und sucht dich. Aber das andere, was uns Jesus noch aufdeckt, die schreckliche Tragödie der Freiheit.
schreckliche Tragödie der Freiheit. Ja, eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht, wenn junge Leute aufbrechen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen und die Welt entdecken. Heute Morgen, bevor wir weggefahren sind, hat Lotte Enkelin angerufen aus Neuseeland. Ich sitze hier gerade am Strand des Sonntagabends. Freut mich doch, wenn junge Menschen ihr Leben packen. Ist doch nicht böse. Gott hat dir das hineingegeben, dass du Freiheit genießen kannst. Freiheit ist das größte Gut. Wir sind zur Freiheit geschaffen, zur Freiheit berufen. Gott hat sie in uns hineingelegt. Ich darf mir ein Leben entwickeln mit allen Gaben, die ihr mir gegeben habt. Es war bloß ein falscher Ton drin. Sie haben es ja gespürt bei der Geschichte, wenn man es wieder liest, wenn der Sohn so fordernd auftritt und sagt, gib mir mein Teil, mein Sach, das mir gehört. Und darüber bestimme ich allein. Und da brauche ich niemand mehr. Und ich will mündig sein und ich brauche auch keinen Gott. Ich bin selber recht, mein Bauch gehört mir, alles gehört mir. Ich darf denken, wie ich will und ich darf mir selber meine Ethik zusammenzimmern. Ich will über mich selbst bestimmen, ich will nach meiner eigenen Fasson leben. Und das ist das Elend, nicht nur des modernen Menschen, des Menschen, sondern des Menschen aller Jahrhunderte vor uns. Dass wir uns alle losreißen vom lebendigen Gott und sagen, ich will das selber tun, so wie ich will. Und das ist ja das, was in dieser Geschichte uns alle immer so tief berührt. Obwohl wir wahrscheinlich ganz schöne Familienverhältnisse zu Hause haben und unsere Eltern ehren und lieben und Großeltern auch noch lieben und ehren, dass wir es bei Gott so machen. Und dann sagen, ich will mein Leben selber machen. Es ist Kapital, das er mitkriegt von zu Hause, so wie wir das Kapital unseres Lebens haben. Ein wunderbares Kapital. Mensch, mit viel Intelligenz und mit Naturgaben und Kraft und klarem Verstand ausgerüstet, mit Finanzen und was dazugehört. Aber das Kapital lässt sich nicht beliebig vermehren. Und dann kommen die Probleme, wenn das Heimweh nur so gestillt werden kann, dass man sich fortwährend amüsiert und dass die Triebe dauernd befriedigt werden müssen und dass man den großen Lebensstil gar nicht mehr lassen kann. Es ist ja toll, dass wir auch in unserer Sprache sagen, ich möchte mich ausleben. Und was ist dann am Ende? Ist alles leer. Ist alles weg. Das Kapital ist verbraucht. Das sind die trügerischen Träume, die uns erfüllen auf der Suche nach Leben. Dabei sind wir geschaffen von Gott, ihm zum Bilde. Er hat uns geschaffen. Er will uns begegnen. In den Jahren der großen Freiheitsrevolte, das werden wir ja in unserer Generation nie mehr vergessen können, in den 60er Jahren, wo Stuttgart ein Tumultplatz war mit den ganzen Demonstrationen, wo es nur um die Freiheit ging und die alten Bindungen durchschneiden. Da hat Gerhard Schnitter für das Eidlinger Jugendtreffen ein Lied gedichtet und das war super. Freiheit ohne den Vater ist nur eine Illusion. Einer knechtet uns immer. Wirklich frei macht nur Jesus, Gottes Sohn. Und der schlimmste Terror, der geht von meinem Ich aus. Dass ich über mein Leben verfügen will, das reitet mich. Und dann suchen wir immer neue Abenteuer. Sehr interessant, dass der ältere Bruder genau deutet, was der Jüngere gemacht hat. In seiner Fantasie bringt er es dann, der war sicher mit den Huren unterwegs, vielleicht wäre es auch noch gern gewesen. Steht aber gar nicht da. Auch das Wort, wo prassen steht, können Sie in Gerhard Meyers Auslegung, Lukas Evangelium nachlesen, steht in einer heillosen Lebensführung. Sie wissen, dass man sich in seiner Arbeit verlieren kann, dass man schafft und schafft und schafft und am Ende hat man das Leben nicht gefunden. Und dann kommt die Krise. Dort war es eine Hungersnot. Jesus sagte, solange die Welt besteht, wird Hunger und teure Zeit sein. Ein Krieg und Kriegsgeschrei. Und dann kommen die Katastrophen. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Dann kommt der Herzinfarkt, dann kommt die Krankheitsnot. War das das Leben? Zu erschütternden Ereignisse für mich in diesen zurückliegenden Monaten war dass der Playboy Günter Sachs sich erschossen hat. Ja, der doch alles hatte von Lebenslust. Aber das Leben sich nicht mehr lohnt. Und am Ende bleiben nur die schrecklichen Abhängigkeiten. Er hängt sich an einen Bürger des Landes. Er braucht Menschen. Und die kümmern sich, die wollen ihn losschütteln und die geben ihm nicht mal das, was er braucht. Und er sinkt immer tiefer. Und selbst die Abfälle im Sautrog werden ihm nicht gegönnt. Und er hat das Begehren, aber er kriegt es nicht gestillt. Er sucht Befriedigung und wird nicht satt. Und alles vergeudet, was er einmal hat, voller Sehnsüchte und Triebe, aber unbefriedigt und leer. So schildert Jesus unser Leben ohne Gottes Liebe in der Welt. Gibt es noch einen Ausweg? Meine nächste Frage. Gibt es noch einen Ausweg? Ach ja, Sie kennen das ja, wie man in dieser Lage, ach, Sie haben doch auch so viele Gespräche mit Menschen geführt, die verzweifelt waren. Sag, soll das mein Leben sein? Und dann kommt immer die Anklage, wo ist denn Gottes Liebe? Wenn Gott mich lieb hätte, dann würde er sich doch um mich jetzt kümmern. Der verlorene Sohn hätte auch sagen können, wenn der Vater mich lieb hat, kann er mir Fresspakete schicken. Er wird doch rauskriegen im Internettelefon, wo ich bin. Er kümmert sich nicht um mich. Dabei war gerade die Freiheit unsere Würde. Ich will mir nicht hineinreden lassen in meinem Leben. Und das ist so schrecklich, dass Gott seinen Sohn Jesus sendet, der das so einfach sagt, du bist geliebt von Gott, egal was die Schuld deines Lebens ist. Gott will sie wegschieben. Er sucht dich und will dich überschütten mit Gutem und will dich tragen und führen. Das herrliche Wort von Jesus, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das ist eine ganz gefährliche Klippe. Millionenfach stehen Leute an dieser Schwelle und sie wachen immer nicht auf, weil sie den Ausweg nicht sehen. Wenn Gott mich lieb hätte, dann würde er was tun. Nur dieser Sohn im Gleichnis macht was, was ganz, ganz selten ist. Er schlug in sich, er ging in sich, sagt, halt mal, ich habe was falsch gemacht. Das ist so schwierig in unserer Lebensführung, vor dem heiligen, lebendigen Gott, einmal stillzustehen und sagen, ich bin da von ihm weggegangen. Und ich muss umkehren, zurück. Er hat tolle Ideen. Er will Taglöhner bei seinem Vater sein. Der Vater will davon überhaupt nichts hören. Auch von deinen tollen Angeboten, die du ihm machst. Herr, ich will mich bewähren. Kannst doch gar nicht. Mach doch keine Sprüche. Wer von uns kann das denn, sich bei Gott bewähren? Wenn du die Schaufel zu voll nimmst, kriegst du die Schippe gar nicht hoch. Nee, mach doch nicht so steile Sprüche. Sondern der Vater wartet auf dich und sucht dich. Und das ist die große, wunderbare Sache, dass es eine Umkehr gibt, dass Jesus das Hauptthema gab. Menschen, kehrt um, suche ihn, den lebendigen Gott, mit seiner Liebe, den musst du finden. Bei ihm allein ist Leben die Fülle. In der Quelle muss man suchen. Am 20. August, vor wenigen Tagen, war der 100. Todestag von William Booth. Ich liebe ja diesen Mann. War so ein ungestümer Feuerkopf, hat dann die tolle Frau bekommen, die Ketterin, die ganz früh starb. Aber was der William Booth eingeführt hat bei der Heilsame, dafür bewundere ihn, er hat die Taufe nicht benutzt, weil er sagt, in der Taufe gibt es immer Streit und hat auch kein Abendmahl gefeiert bis heute. Es gibt dauernd Streit bei den Christen, aber eins hat er eingeführt, die Boothbank. Es wird einmal in der Ewigkeit rauskommen, was das war in der Heilsame. Gehen Sie mal in den Saal der Heilsame und gucken Sie in die Bußbank. Und ich weiß, manche, die dort das Leben gefunden haben. Weil die sagen, das ist der entscheidende Schlüssel, wo man Gott findet. Besser als im Grübeln über deine Taufe oder in der Mystik von irgendwelchen Feiern. In der Umkehr und im Aussprechen und sagen, ich bin schuld, ich bin falsch. Und dieses Wörtlein, ach, wir sagen, das ist so ein komisches Wörtlein. Nein, die Sache ist so komisch. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Nein, wert sind wir es gar nicht mehr. Da
dass der ewige, reine, heilige Gott uns zu sich zieht und in sein Licht zieht, dass er uns im Sterben die Tür aufmacht zum Himmel. Und darum ist so wichtig, dass man umkehrt und dann dies auch ausspricht. Es genügt nicht, dass du sagst, das ist doch klar, das denke ich. Nein, sprich's vor dem himmlischen Vater aus. Vater, ich habe gesündigt. Und du brauchst auch nicht die Bußbank der Heilsame, du kannst es auch zu Hause tun. Sag, Herr, ich will dich wieder haben. Ich will aus dem vielen Verkehrten in meinem Leben wieder ausbrechen. Und will dich allein haben. Und zum Glück kriegt er das nicht mehr raus, was er sich eigentlich vorgenommen hat, das mit dem Wiedergutmachungsprogramm. Es geht doch gar nicht. Ich kann die Schuld meines Lebens nicht ausbügeln. Ich kann nur deine unverdiente Gnade nehmen. Und jetzt das Letzte. Plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt. Ja, plötzlich. Kaum ist das Wörtlein ausgesprochen. Der richtige Schlüssel ins richtige Schloss, sonst geht die Tür nicht auf. Anders kannst du Gott nicht finden. Du findest über Grübeln Gott nie. Du kannst ein Leben lang grübeln. Du sagst, ich bin ein Gottsucher. Sicher sind sie sehr gescheit und haben sehr viel kluge Gedanken, aber sie möchten doch das Herz Gottes finden. Das finden sie nur, wenn sie das aussprechen wie der verlorene Sohn. Und das war bei allen, die vor ihnen zum Glauben kamen, genauso. Nie anders. Kaum ist ausgesprochen, da geschieht etwas Unglaubliches, für uns Unbegreifliches. Und das ist gut, dass Jesus uns das sagt. Und was Jesus sagt, das sind Worte ewigen Lebens, die sich erfüllen und die sich so einstellen, wo sie das sagen, dass der Vater den Sohn in den Arm nimmt. Dass Gott sagt, ich will dich und ich lasse dich nicht mehr los. Dass er einen Ring an seinen Finger steckt, dass er ihn zum Erben einsetzt. Nur geschenkt, gratis, unverdient aus Gnaden. Und sagt dieser, mein Sohn war tot, jetzt ist er lebendig geworden, voller Leben. Jetzt kann die ganze Liebe des Vaters wirken. Und das ist das Ziel, was Jesus uns schenken will, was uns aufgegeben wird. Das ist so herrlich. Er zieht ihm ein neue Kleider an, die stinkenden Lumpen streift er ab. Was ist denn das? Er macht mich gerecht. Das steht im Mittelpunkt der ganzen Sendung von Jesus, dass er den Tod am Kreuz erduldet, damit meine Schuld gebüßt und weggetan ist. Jetzt ist sie bei Ihnen weg oder haben Sie noch die alten Lumpen? Haben Sie die neuen Kleider angezogen? Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Herr, du hast mir diese neuen Kleidungsstücke geschenkt. Ich bin gerecht. Ich bin angenommen bei Gott. Ich bin bei Gott in Gnaden. Egal, was ihr Leben belastet, wie gescheucht sie sind, was das ist, was heute auf sie drückt. Und sie dürfen das ganz fest wissen, weil ich diese Gnade empfangen habe. Ist Gott für mich, niemand kann mehr gegen mich sein. Und er geht mit mir, egal was vor mir liegt. Ob das Krankheitsnöte sind, du darfst das wissen, er ist da. Und er hält mich und er trägt mich. Und der Himmel ist voll Freude. Wenn du dieses herrliche Gnadenangebot ergreifst. Amen. Und nun singen wir vom Lied 354. Ich habe nun den Grund gefunden. 354. Und zwar die Strophen 2 bis 4 und 6.
Wir wollen beten. Du barmherziger, treuer Heiland, wir wollen dir für dein Suchen danken, wie du uns nachgegangen bist. Und es ist uns leid, wie oft wir zu stolz waren, dieses Angebot anzunehmen. Ach Herr, du siehst den ganzen Jammer unseres Lebens, wie oft wir versagen, wo wir untreu und lieblos sind, aber am schlimmsten, wo wir deine Liebe von uns weisen, wo wir meinen, selber fertig zu werden. Dabei sind wir Kandidaten des Todes und der Hölle. Ohne dein Erbarmen sind wir verlorene Leute bei aller Rechtschaffenheit, bei aller Frömmigkeit. Wenn du uns nicht rettest, und das wollen wir annehmen heute und dir danken, und präge es uns ganz tief ein, damit wir uns auch nie über andere entrüsten, sondern diese herrliche Botschaft den Gestrandeten und Gescheiterten weitersagen, damit sie auch deine Liebe entdecken und erfahren und dass sie in dieses neue Leben mit dir eintreten können, dass sie lebendig werden, dass deine Liebe mächtig werden kann. Herr, gib uns dafür Geschick, auch in all den Diensten, auch in dieser Gemeinde, in allem, was getan wird, dass du wirken kannst in deiner Kraft, in schwachen Menschen. Wir wollen dir danken für alles, was du uns gibst. Wir beten aber auch heute für die bedrängte Christenheit, ganz besonders in der Unterdrückung. Du kennst die Christen in all den Spannungsländern, auch in der Verfolgung, in den Moslemländern, aber auch besonders dein Volk Israel, jetzt in der ganzen Bedrängnis der Kriegsgefahr des Nahen Ostens. Herr, gib doch, dass dein Volk dich erkennt. Dich in deiner Liebe, in deiner Versöhnung und in deiner Rettungstat. Und wir dürfen jetzt auch noch für die Kranken bitten. Und für die Trauernden, aber auch für die jungen Menschen, dass sie dich in ihrer Jugend finden und ihr Herz dir öffnen und sich von dir leiten lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen Platz. Jetzt freuen wir uns, dass sogar unsere Freizeitleute schon wieder zurück sind. Wir erfahren jetzt noch einen kurzen Bericht.
Ja, einen guten Morgen. Vor 2 Wochen stand ich schon mal hier am Sonntag und habe uns verabschiedet. Jetzt heiße ich uns wieder willkommen zurück. Die Empore ist sogar etwas voller geworden als vor 2 Wochen, auch wenn die meisten nicht vom Jula stammen, denn wir sind heute Nacht erst mit 3 Stunden Verspätung um 1 Uhr angekommen. Trotzdem war es eine gute Busfahrt. Das ganze Gepäck kam auch noch mit, das ist wunderbar. Zumindest wüsste ich noch nichts Gegenteiliges. Ich habe Sie vor 2 Wochen um 3 Dinge gebeten, dass Sie dafür beten, nämlich um die Küche. Und wir hatten tatsächlich immer genügend zu essen. Wir konnten Gottes Fülle und Gnade auch dort schmecken und sehen. Ich habe Sie gebeten, für die Gemeinschaft zu beten. Und es gab tatsächlich keinen, der nicht neue Freunde gefunden hätte und gut eben in die Gemeinschaft hineingekommen wäre. Und ich habe Sie auch darum gebeten, dass Sie für die Gemeinschaft mit Gott beten, dass Gott uns begegnet. Und es ist kein Tag vergangen, an dem wir nicht in der Bibel lesen konnten, an dem wir nicht gebetet hätten, zusammen gesungen hätten und von ihm sein Wort hören konnten. Und dafür sind wir total dankbar. Und dafür bin ich auch Ihnen dankbar, dass Sie uns so treu unterstützt haben im Gebet. Und ich hätte jetzt noch ein Gebetsanliegen für Sie. Und zwar, dass Sie diesen Dank auch vor Gott bringen und dass Sie auch Gott danken für die 2 Wochen geniale Freizeit, die wir hatten, wo die Teilnehmer überwiegend unbeschadet wieder zurückgekommen sind. Und dass es auch in den Teilnehmern weiterwirken möchte, dass auch sie die Gnade Gottes erfahren. Vielen Dank.
Ja, wir danken euch, auch ihr Mitarbeiter, was ihr geleistet habt. Ganz herzlichen Dank. Alle wichtigen Mitteilungen für die nächsten Wochen finden Sie auf dem neuen Notizenzettel. Am Dienstag um 19 Uhr trifft sich wieder der Bibelgesprächskreis in der Kirche unter der Empore. Und dann steht hier noch, ich soll einen konkreten Opferzweck benennen für die Arbeit Hilfe für Brüder. Ich freue mich ganz besonders, dass bei den neuen Projekten wieder diese Handwerkerschule auf Halmahera dabei ist. Halmahera, ich war dort, als kein Flugzeug mehr dort fliegen konnte, als die großen Schlächtereien waren, 10.000 Menschen umgekommen sind, alle Häuser niedergebrannt waren, die meisten Flüchtlinge dann auf Sulawesi. Und dort war der Gedanke aufgetaucht von dem Jan Nanere, dem Rektor der Universität von Ambon, man muss eine Handwerkerschule machen, wo auch die muslimischen jungen Leute willkommen sind, aber sie die Liebe des himmlischen Vaters erfahren. Es war ein ganz großes Wunder, dass wir den Architekten und Schreiner Volker Schmidt gefunden haben, dessen Vater in den 70er Jahren hier in Stuttgart beim Missionsteam junger Christen war und der selber aus ganz großer Not im Studium den Heiland Jesus gefunden hat und seitdem voll Dankbarkeit ihm dort dient. Es ist ganz wunderbar, ein so begabter Mann, Volker Schmidt auf Halmahera, und vielleicht war er mal hier bei einer Matinee. Aber dafür ist für die Handwerkerausbildung auf der Molukkeninsel, herrliche Gewürzinsel mitten im Pazifik, aber vom Blut getränkt der schrecklichen Dschihad-Kämpfer, die alles verwüstet haben und trotzdem Aufbau. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gaben. Und nun wollen wir noch um den Segen des Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.